Ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Heute habe ich richtig viel für euch vorbereitet und ich bin wirklich stolz, dass ich das jetzt auch verkünden kann. Nach einigen Wochen Planung habe ich nämlich ein neues Projekt und das geht heute mit der Veröffentlichung dieses Podcasts gleichzeitig online. Und zwar, es gibt einen neuen Podcast. Diesen Podcast mache ich nicht alleine, sondern den mache ich mit meinem sehr geschätzten Bloggerkollegen Albert Warnecke, besser bekannt als Finanzvisier. Wir beide haben uns überlegt, wir möchten gerne einen Podcast in Dialogform machen zum Thema finanzielle Bildung, aber etwas anders. Wer Alberts Blog kennt, der weiß auch, dass er sehr locker schreibt. Und wer mein Interview mit ihm gehört hat, der weiß auch, dass er sehr locker spricht und es macht unheimlich viel Spaß, ihm zuzuhören. Und ja, wir wollen jetzt halbstündige Podcast-Folgen gemeinsam machen zu unterschiedlichsten Themen aus dem Bereich Finanzen. Und die ersten drei Folgen findest du jetzt schon online. Also das heißt, die erste Folge, wo wir uns vorstellen, plus dann nochmal zwei spezielle Themenfolgen, die kannst du dir jetzt schon anhören. Das heißt, du hast ganz viel Stoff diese Woche. Am Donnerstag gibt es die nächste Folge und alles weitere hörst du da in dem Podcast. Dieser Podcast heißt Der Finanzvisier rockt. Ich packe den Begriff auch in die Shownotes. Das heißt, da klickst du dann einfach drauf oder du gibst es dann bei iTunes oder bei Stitcher oder bei podcast.de. Da bin ich ja auch mit meinem Podcast ein. Und ich freue mich auf das Feedback von dir. Eine sehr schöne Sache. Eine zweite sehr, sehr coole Sache habe ich heute am Start, nämlich ein Leseinterview. Das heißt, ich interviewe meinen Leser Tobias, der vor einiger Zeit schon angefragt hat, ob ich nicht Interesse hätte, eine Lesereihe zu machen. Weil ich ja mit Torben einen Artikel gemacht habe über das Thema Räum doch mal dein Depot auf. Und in diesem Zusammenhang kam diese Anfrage von Tobias. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe grundsätzlich schon Interesse, würde es aber gerne in Podcast-Form machen, sodass dann jeder nochmal ein bisschen was anderes mitnehmen kann. Und das ist uns auch gelungen. Und zwar sprechen wir über diverse Aktien. Hier auch schon mal der Hinweis, das ist jetzt kein Tipp, das zu kaufen, sondern es geht einfach darum, wie bewertet man die Aktien, wo guckt man hin. Darüber haben wir gesprochen, wir haben über seine Fondsammlung gesprochen und dass sie sehr, sehr teuer ist und was man da dann noch machen kann. Wir haben das Thema Haushaltsplan besprochen und das dauert jetzt fast eine Stunde und ich glaube, du kannst da eine Menge mitnehmen und das ist auch sehr interessant geworden. Hör es dir einfach an. Und ja, auch hier bin ich gespannt auf das Feedback. Und ja, schickt mir doch einfach eine E-Mail, schreibt eine Bewertung. Und darüber würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Wo wir gerade bei den Bewertungen sind, in dieser Woche gab es schon wieder vier echt gute Bewertungen. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, noch bis zum nächsten Solo-Podcast zu warten, weil nächste Woche gibt es ein neues Mixtape der Woche. Da kann ich das dann nicht vorstellen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das schnell als Einleitung hier. Und ich habe mich sehr, sehr über diese vier Bewertungen gefreut. Zum einen von Max222. Ja, der schreibt super abwechslungsreich und sehr sympathisch. Daniel wirkt in seinen Gesprächen sehr natürlich und lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen. Mir gefallen die Gespräche sehr gut und man nimmt am Ende immer etwas für sich persönlich mit. Es macht einfach Spaß, die Podcasts zu hören. Vielen Dank, Max, für dieses Feedback und ich hoffe, du kannst auch jetzt hier mit der aktuellen Leserfolge auch nochmal was mitnehmen. Gabi Gapsen schreibt, perfekte Mischung, ein super Podcast, der mir auf meinen langen Autofahrten ein treuer Begleiter ist, eine tolle Mischung aus Lebensweisheiten und Finanzwissen. Mach weiter so, Daniel. Gabi, vielen Dank auch für dein Feedback. Wenn du dir den neuen Podcast anhörst, der Finanzvisier rockt, da geht es auch nochmal in eine etwas andere Richtung, auch zum Thema Lebensweisheiten und Finanzwissen. Deswegen haben wir es ja auch gemacht, weil wir auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Albert ist Familienvater, ist 14 Jahre älter als ich, hat andere Sachen erlebt und setzt auch den Fokus ein bisschen anders als ich jetzt mit meinen 36 Jahren. Und ich glaube, das macht das Ganze auch nochmal so ein bisschen aus. Und ich hoffe, dass wir die tolle Mischung dann genauso hinbekommen. Top Schwa ist der nächste Bewerter. Er schreibt: bester Podcast im Finanzbereich. Und ja, da bin ich sehr froh, das zu hören. Natürlich gibt es da noch sehr viele andere gute Podcasts. Vielen Dank auch an dich, Top Schwa. Und die letzte Bewertung ist von Stefan Sommerer. Er schreibt: sehr lehr- und hilfreich. Vielen Dank für die themenbezogenen Podcasts. Die Mixtapes finde ich aber eher langweilig und überspringe diese meistens. Auch dieses Feedback freut mich. Vielen Dank, Stefan, dafür. Ich weiß, dass die Mixtapes nicht für jedermann interessant sind. Das war mir von Anfang an klar. Aber ich habe ja auch gesagt, ich mache diese Mixtapes, weil es für mich einerseits eine Herausforderung ist und andererseits eben auch eine Geschichte, dass ich mal aus diesem Finanzkorsett ausbrechen kann. Und deswegen habe ich gesagt, ja, mache ich zwischendurch diese Mixtapes. Und der zweite Grund, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ist der, dass ich auch unterschiedliche Zielgruppen damit anspreche, weil jeder von den Bloggern oder Podcastern in diesen Mixtapes hat ja eine bestimmte Zielgruppe und alle sollten eigentlich auch das Thema Vermögensbildung auf ihrer Agenda haben. Und wenn sie durch so ein Interview dann eben auf dieses Thema kommen und sich auch andere Podcasts anhören, dann schlage ich praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe. Und ja, das sind so die Gründe. Aber mir ist es vollkommen klar, dass nicht jeder Bock hat auf einen Basketball-Podcast, wobei der zweiterfolgreichste Podcast überhaupt ist. Das habe ich, glaube ich, in der Folge 24 auch schon gesagt. Ja, das waren die Bewertungen. Jetzt will ich auch gar nicht weiter schnacken, sondern sag einfach Gitarre raus und los. Heute habe ich mal wieder etwas komplett Neues für dich. Heute habe ich nämlich einen Leser meines Blogs im Interview und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Diskussion, die wir dann gleich haben werden. Es wird mit Sicherheit ein sehr spannendes Interview. Zunächst aber ein herzliches Willkommen an Tobias. Tobias, alles klar bei dir?
Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf.
Ja, das freut mich auch. Vielleicht magst du dich ganz kurz mal vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Und wie lange hast du dich eigentlich schon mit dem Thema Aktien auseinandergesetzt?
Mein Name ist Tobias. Ich komme aus Unterfranken. Beruflich bin ich beschäftigt als Werkstoffprüfer bei einem großen Automobilunternehmen oder Automobilzulieferer. Und mit dem Thema Aktien und Finanzen beschäftige ich mich tatsächlich schon ziemlich lange. Ich würde sagen, das Interesse hat schon in meinem Grundschulalter angefangen.
Im Grundschulalter.
Im Grundschulalter,
Wie kommt man da drauf?
ja. Das ist eine gute Frage. Also bei mir war ein einprägsames Erlebnis, dass ich mich, wenn ich mich mit Erwachsenen unterhalten habe, und es ging über das Thema Finanzen, dass dann meistens die Leute sehr reserviert reagiert haben und ich als Kind wusste natürlich nicht warum, weil als Kind kennt man ja keine Tabuthemen.
Nee.
Und da war zum Beispiel so eine Aussage, die mich stutzig gemacht hat, weil ich irgendwie eine These vertreten habe, jeder müsste doch mit seinem Geld haushalten können, wirtschaften können. Da gab es eine Aussage, ja, das wirst du später auch mal merken, wie schwierig das sein wird. Wenn du mal
Standardmäßig.
ein Haus kaufst, dann wirst du auch sehen, dass das alles nicht so einfach ist. Dann haben wir nur gedacht, warum muss ich eigentlich ein Haus kaufen?
Wie
Das
alt warst du
war,
da ungefähr?
da war ich etwa 10, 11 Jahre alt, würde ich sagen. Und so ging dann quasi mein Interesse los und auch weiter, dass ich halt viele Sachen hinterfragt habe. Naja, letztendlich habe ich mich dann auch für interessiert, was gibt es zum Beispiel für Möglichkeiten, mein Geld anzulegen. Da war natürlich früher klassisch das Sparbuch, wo die Oma, der Opa für einen ein bisschen was eingezahlt haben. Ich habe mir dann überlegt, woher kommen eigentlich die Zinsen, die man da jährlich gutgeschrieben hat, bekommen hat. War damals wirklich der Meinung, weil ich als Antwort bekommen habe, ja, das kommt von der Bank. Habe ich gedacht, ah, die Bank druckt Geld.
Ja.
Heute weiß ich natürlich, okay, das geht ja nur, wenn die Bank selbst Geld verleiht, also Kredite vergibt.
Du hast mir ja vor einigen Monaten geschrieben und gefragt, ob ich mir eine Leserserie generell vorstellen kann. Jetzt habe ich diese Serie in den Podcast verlegt, nicht mehr in den Blog, wie diesen einen Artikel, den ich über das Depot von Torben geschrieben habe. Warum findest du denn sowas interessant und wie bist du auf die Idee gekommen, mich anzuschreiben?
Ich fand das einfach interessant, weil es sowas meiner Meinung nach noch nicht gibt. Und da habe ich dich einfach mal gefragt, ob du eventuell sowas in Erwägung ziehen könntest, sowas mal zu machen, weil ich es generell auch mal interessant finde, nicht nur das nachzulesen, was der jeweilige Blogger für ein Anlageziel, für ein Anlagekonzept hat, sondern auch mal die Leserschaft, die möglicherweise nur stumm mitliest oder mal einen Kommentar schreibt. Das fand ich generell immer sehr interessant.
Ja, ich finde es ja auch sehr interessant, mir andere Depots dann nochmal anzugucken, auch von anderen Bloggern. Aber generell, gerade wenn jemand aktiv auch anlegt, dann hat er mit Sicherheit viel zu erzählen, ja, so wie du ja auch. Wann und warum hast du denn angefangen, Geld in Aktien anzulegen?
Also meine allererste Aktie habe ich im Alter von 16 Jahren gekauft. Das war die berühmte T-Aktie. Direkt zum Börsengang. Da habe ich auch mal nachgeschaut, wann das war, genau. Das war der 18. November 1996.
19 Jahre. Ist das jetzt her?
Das ist 19 Jahre her, ja. Also ich glaube, die Älteren von den Zuhörern werden sich noch an die massive Werbung damals erinnern,
Mit
die die
Manfred Krug.
Telekom mit Manfred Krug, genau, die die Telekom da geschalten hat.
Ja.
Und da ist ja ein richtiges Aktienfieber damals in Deutschland ausgebrochen. Das ist ja heutzutage fast undenkbar.
Ja, und denkbar würde ich nicht sagen, aber man braucht dann natürlich wieder so einen zugkräftigen Menschen, der die Leute dann dazu bringt. Vielleicht, wenn Helene Fischer jetzt in Aktien investieren würde und da Aktien anpreisen würde, vielleicht würde sich das dann auch ändern.
Weiß ich nicht, weil ich glaube, die Aktie hat mittlerweile eben auch durch die T-Aktie einen ziemlich miserablen Ruf in der
Ja, nicht
Öffentlichkeit.
die Telekom, sondern irgendwas anderes. Jetzt zum Beispiel BMW oder was weiß ich, wenn Helene
Ja.
Fischer sowas machen würde.
Und glaubst du daran?
Nee, aber letztendlich, du weißt ja, wie es ist. Letztendlich, wenn du einen Star hast, der dafür massiv wirbt, dann kannst du das Interesse natürlich auch relativ hochhalten. Egal, was für ein Thema das jetzt ist. Aber du musst es in den Fokus der Öffentlichkeit bringen. Aber jetzt sind wir vom Thema abgekommen.
Das stimmt ja.
Du wolltest sagen, warum du dich für die Telekom-Aktien entschieden hast. Das war nicht nur wegen Manny Krug, oder?
Das war nicht nur wegen Manny Krug. Das war eben, dass ich mich schon auch vorher, auch durch, da war ja das berühmte Planspiel Börse, gab es ja auch damals schon,
Ja.
dass man da spielerisch ein bisschen rangeführt worden ist an die Börse, dass man sich so eine Art Musterdepot schon aufbauen konnte.
Das war
Und
aber auf dem Papier.
das fand ich natürlich interessant. Und ja, am Anfang denkt man natürlich, hey, ich kaufe eine Aktie und werde ganz schnell reich. Und bei der Telekom hat man ja am Anfang auch diesen Eindruck gehabt. Die ist ja vom Erstausgabepreis, wenn man sich das anschaut, umgerechnet 14,57 Euro, ist sie ja bis auf 100 Euro, glaube ich, war der Höchststand, ist sie ja angestiegen. Dann hat ja jeder gedacht, das geht unendlich so weiter. Und dass es eben nicht so ist, das hat eben wahrscheinlich auch vielen Leuten ein bisschen das Genick gebrochen.
Dir auch?
Mir komischerweise nicht, weil ich die Telekom-Aktie im Nachhinein gesehen tatsächlich zu einem vernünftigen Preis verkauft habe. Das waren, also genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern, das waren knapp 50 bis 55 Euro, wo ich die Aktien verkauft habe. Ich weiß auch, ich kann auch dir gar nicht sagen, warum. Das war eigentlich nur ein Bauchgefühl. Ich hab damals noch nichts verstanden von irgendwelchen Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Aber aus irgendeinem Grund, auch wahrscheinlich, weil es immer mehr Konkurrenz für die Telekom gab, habe ich gedacht, ich muss jetzt raus aus der Aktie.
Wie alt warst du da, als du die verkauft hast?
Das war mit 19 oder 20.
Also 3 Jahre, nachdem du sie
Drei
gekauft hast,
Jahre,
ungefähr.
ich glaube, man hat 3 Jahre, nachdem man die Aktie, wenn man die Aktie 3 Jahre lang gehalten hat, hat man, glaube ich, 10% Bonusaktien bekommen. Die habe ich noch mitgenommen, in Anführungszeichen, und habe dann verkauft. Dann habe ich auch über meinen Arbeitgeber, wo ich damals meine Ausbildung angefangen hat, das war damals noch Mannesmann, da gab es dann Vorzugsaktien für Mannesmann, für die Mitarbeiter, mit so einer Sperrklausel, dass man irgendwie sagen musste, man hält die auf jeden Fall, weiß nicht, 4 oder 5 Jahre und kriegt ihr dann zu einem, in Anführungszeichen, besonderen Preis, zu einem ziemlich günstigen Preis.
Ja, das hast du ja häufig. Manchmal kriegst du ja eine geschenkt, wenn du drei kaufst, und sowas gibt es ja häufig bei Arbeitgebern.
Ja, konnte ich aber bedauerlicherweise nur ein Jahr lang machen, weil dann das berühmte Unternehmen Vodafone kam und
Und
Mannesmann
aufgekauft hat.
übernommen hat. Wir waren die Ersten, so ungefähr, die Vodafone abgestoßen hat, weil Vodafone rein auf dem Mobilfunk, auf diese Mobilfunkgeschichte fixiert und interessiert war. Und dann war das Thema Mitarbeiteraktien erledigt für mich.
Aber du hast ja trotzdem noch weitergemacht. Also Telekom war ja so ein kleiner erster Erfolg. Mannesmann dann wahrscheinlich eher weniger.
Würde ich nicht sagen.
Nee?
Nee, weil durch die Übernahme zu Vodafone ist die Aktie ziemlich stark gestiegen. Und dann irgendwann bekam man dafür Vodafone-Aktien und dann war diese Sperrklausel auch hinfällig.
Die war dann hinfällig nach
Die
einem
war dann
Jahr.
hinfällig danach,
Ah,
ja.
okay.
Dadurch, dass man dann diese Vodafone-Aktien eben bekommen hat, war die dann hinfällig. Okay, im Nachhinein, ich hätte vielleicht zu einem besseren Kurs verkaufen können, aber alles in allem war es trotzdem ein recht ordentlicher Gewinn.
Ja, das sagt man hinterher ja sehr oft
Das
von
sagt man sehr
Aktien, ne?
oft.
Ja, das
Es
habe ich
gibt
auch
auch das
diverse Male gehabt.
Beispiel, jetzt bringe ich Ihnen das Beispiel, wo ich auch mal auf die Nase gefallen bin. Das war, bevor Sony die PlayStation 2 rausgebracht hat, habe ich mir tatsächlich Sony-Aktien gekauft. Da ist es tatsächlich so passiert, dass die Sony-Aktie erstmal stark angestiegen ist, aber dann kurz darauf genauso stark wieder gefallen ist. Und da habe ich eben den Fehler gemacht, ich habe gehalten, ich habe gedacht, das gibt's nicht, das kommt wieder. Und bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, okay, Sony hat weitaus größere Probleme und nicht nur den Erfolg in Anführungszeichen mit der PlayStation. Da war es dann schon so spät, dass ich bestimmt 70 bis 80% Verlust hatte am Schluss.
Das ist aber ordentlich, vor allen Dingen, wenn man dann mit ein bisschen mehr Geld da reingeht, ne?
Ja.
Okay. Lass uns noch mal allgemein über dein Portfolio sprechen. Wir gehen gleich noch mal ins Detail. Aber generell würde mich jetzt mal interessieren, wie legst du denn heutzutage an und wie diversifizierst du in unterschiedliche Aktienwerte oder auch in Fonds? Wie handhabst du das?
Also ich habe bei Aktien habe ich tatsächlich zwei Strategien. Einmal diese ganz klassische Buy and Hold Strategie. Da picke ich mir wirklich Unternehmen raus. Die müssen in Anführungszeichen verschiedene Kriterien erfüllen. Die müssen eine gewisse Dividende ausschütten. Die sollten ihre Dividende auch mal steigern können. Und die sollten auch ganz gute Kennzahlen haben, wie ein, in Anführungszeichen, vernünftiges KGV und auch eine gute Unternehmensleitung, das gehört dazu. Ich muss nachvollziehen können, mit was diese Firma Geld verdient.
Okay, das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, den Warren Buffett ja auch immer wieder predigt, ne?
Genau.
Ja.
Man sollte in Anführungszeichen Ahnung haben von dem, oder zumindest ein bisschen Ahnung haben
Man
von
sollte
dem.
es verstehen, ne? Das
Man,
Prinzip,
oder
was
man sollte
dahinter
es
steht.
zumindest verstehen, das Prinzip.
Also Biotech ist ja dann schon so ein bisschen komplexer, ne?
Das ist auf jeden Fall komplexer, ja. Und meine zweite Strategie, die ist ein bisschen risikoreicher. Das ist so eine Art Trendfolgestrategie, würde ich sie nennen.
Aha, da kannst du gerne noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Was heißt das?
Das heißt, ganz kurz gesagt, dass man sich von Unternehmen die Aktie kauft, die in der Vergangenheit ganz gut gelaufen ist, sagen wir mal im Zeitraum letztes halbes Jahr bis letztes Jahr, weil davon auszugehen ist, diese Aktie wird weiterhin steigen. Mit dieser Trendfolge habe ich auch so eine Art Indikator, wo mir dann gesagt wird, durch verschiedene Berechnungen, im Einzelnen weiß ich die auch nicht, aber wenn man die dann sagt, die kann sagen, also die Börsenentwicklung ist augenblicklich oder die sieht gut aus, dann investiert man in Aktien. Und wenn die nicht gut aussieht, geht man aus diesen Trendaktien raus. Und das ist auch, was du vielleicht schon in meinem Portfolio gesehen hast. Und dann investiert man in einen Short DAX ETF,
Okay, das ist
um
dann,
dann auf die fallenden Kurse zu setzen.
ja, das ist dann die sogenannte Börsenampel, ne?
Ja, genau. Ich gebe es zu, ich habe diese Strategie von einer Börsenzeitschrift, aber ich übernehme sie nicht ganz eins zu eins. Die
Von der
haben
Euro
da
oder von wem hast du das?
vom Aktionär.
Vom Aktionär, okay.
Die haben da ein Musterportfolio, aber ich sage mir, das muss man ja nicht eins zu eins nachbilden. Aber wenn die zum Beispiel sagen, also da bin ich jetzt in Anführungszeichen denen gefolgt, als die gesagt haben, jetzt kürzlich, dass die Börsenverfassung nicht so gut ausschaut, bin ich der Empfehlung da auch gefolgt und habe in diesen Short-ETF investiert.
Wo du diese Short-ETF immer wieder erwähnst, das ist auch, glaube ich, das einzige ETF, was du in deinem Portfolio hast, ne?
Das stimmt ja.
Also diese Strategie, die gibt es auch fast genau gleich in der Euro, bloß dass du da dann eben ein normales DAX-ETF holst oder dir kaufst, beziehungsweise wenn die Börsenampel auf Rot steht, dass du dann umschwenkst auf Anleihen. Und die dann so lange hält, bis sie dann wieder umschwenkt. Nur das Problem bei solchen Strategien, zumindest sehe ich das so, ist immer, du zahlst viel Geld für Kauf und Verkauf. Das hast du ja ständig. Und wenn wir jetzt so eine Zeit haben wie im August, wo die Märkte mal ordentlich runtergehen, dann gehen sie wieder hoch. Im Oktober können sie ja dann wieder runtergehen. Dann bist du nur am Kaufen und Verkaufen und verschwendest praktisch Börsengebühren. Das ist zumindest meine Meinung. Deswegen bilde ich sowas nicht nach.
Genau, die Gebühren, da bin ich mit dir einer Meinung. Das ist der große Nachteil. Damit muss man entweder leben oder man lässt es bleiben. Ja.
Lass uns doch mal ganz kurz noch ein paar Werte aus deinem Depot vorstellen. Wir haben uns im Vorfeld ja schon über einen Wert unterhalten, der in dem vergangenen Jahr sehr, sehr stark angestiegen ist. Jetzt weiß ich nicht, ob du das nach der Trendfolgestrategie gekauft hast oder wegen anderen Gründen. Und zwar ist die Rede von Xing. Da hast du ja auch ordentlich Gewinn abgeräumt, ne?
Genau.
Warum hast du Xing gekauft damals?
Natürlich einerseits durch diese Trendfolgestrategie, aber auch andererseits, natürlich gucke ich mir dann auch die Unternehmen an. Fand ich natürlich Xing sehr interessant. Und obwohl ich selber gar nicht bei Xing bin,
Echt nicht?
nein,
Das ist natürlich sehr spannend.
halte ich das trotzdem für ein Instrument, was wahrscheinlich den zukünftigen Arbeitsmarkt zumindest mal revolutionieren würde ich jetzt nicht sagen, aber schon in eine andere Richtung stoßen wird. Also so wie die Bewerbungen früher abgelaufen sind, wird es wahrscheinlich nicht mehr sein.
Nee, das ist ein fließender Prozess, aber Xing ist aus anderen Gründen eigentlich richtig interessant. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das weißt, die haben ja in den letzten ein, zwei Jahren noch diverse Unternehmen aufgekauft, unter anderem auch in Spanien, in Österreich. Die haben Kununu gekauft, das ist ja so ein Bewertungsportal für Arbeitgeber. Und der neueste Trend, das sind Eintrittskarten. Das heißt, man kann über Xing ein Event erstellen und kann darüber Eintrittskarten anbieten. Habe ich jetzt diverse Male schon gesehen. Und das wird sehr, sehr häufig auch genutzt, gerade von so kleineren Events, die nicht die Kohle haben, das über Eventim oder sonst was zu machen. Und gerade das macht Xing als Börsenwert sehr interessant.
Okay, das habe ich tatsächlich auch nicht gewusst.
Ja, also ich beschäftige mich viel mit solchen Geschichten. Und das ist auch der Grund, warum Xing so exorbitant gewachsen ist. Also, das ist ja von 80 Euro im letzten Jahr auf 160, 170 Euro gegangen.
Ja, und wenn man 2 Jahre zurückgeht, dann waren die, glaube ich, irgendwo bei 40 Euro sogar, in Anführungszeichen, nur gestanden.
Ja, das ist ganz extrem. Und normalerweise, wenn man sich Xing anguckt,
Aber man muss natürlich auch erstmal den Mut besitzen, wenn man sich dann die Börsenkurve anschaut und sieht, hey, der Wert ist jetzt, war jetzt bei 40, steht jetzt bei 80. Da sagen nämlich viele, okay, der hat sich schon verdoppelt,
Ja.
das kann ja gar nicht mehr weiter steigen. Aber ich halte das für einen Fehler, so zu denken.
Ja, du hast ja auch alles richtig gemacht. Du hast sie mit 80 gekauft, oder?
Ja, genau.
Und mit 160
Ach,
verkauft?
was war der Verkaufskurs? 165, glaube ich, ja.
Es ist schon der Hammer. Aber ich bin der Meinung, Xing kann durchaus noch weiter steigen, aber nicht wegen dieser Profilgeschichten oder Karrierenetzwerk, sondern wegen dem ganzen Netzwerk drumherum, was immer größer wird. Und das kriegt kaum einer mit. Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Nicht nur bei Xing, sondern auch bei anderen Firmen.
Okay, ja. Vielleicht ist das auch mal ein Wert, den ich meine Buy-and-Hold-Geschichte mit rein tun muss.
Ja, LinkedIn ist
Weil
ja noch so ein anderer Wert, aber der kommt ja in Deutschland gar nicht an.
das ist ja das amerikanische Pendant dazu. Aber in den USA scheint es
Ja.
wohl der Renner zu sein.
Ja, da ist es riesengroß. Aber deswegen
Ja.
versucht Xing sich ja jetzt so ein bisschen breiter aufzustellen.
Okay.
Ja, sehr spannend. Ein anderer Wert, den du hast in deinem Portfolio, ich greife den jetzt mal raus, ist Disney. Disney ist auch ein sehr, sehr spannender Wert und wir haben uns ja darüber unterhalten, warum du den Wert gekauft hast. Erzähl doch mal, was die Gründe dafür waren.
Ganz spannende Geschichte. Ich habe im Radio in den Nachrichten gehört, dass Walt Disney Lucasfilm gekauft hat. Und dann wurde der Kaufpreis genannt. Das waren 4 Milliarden US-Dollar, die wohl hauptsächlich George Lucas dann bekommen hat. Und dann wurden gleichzeitig neue Star Wars-Filme angekündigt. Da wurde, glaube ich, dann irgendwas gesagt im Zeitraum von circa 3 Jahren. Da soll dann der erste Star Wars dann unter Federführung von Walt Disney wohl in den Kinos erscheinen.
Jetzt im Dezember ist es ja soweit.
Und jetzt im Dezember ist es dann tatsächlich soweit, ja. Und als ich diese Nachricht gehört habe, als ich zu Hause angekommen bin, habe ich sofort, ohne nachzudenken, mir diese Disney-Aktien gekauft.
Hat sich das denn schon bemerkbar gemacht?
Das hat sich sehr gut bemerkbar gemacht. Mein Kaufkurs waren umgerechnet etwa 39 Euro. Er ist jetzt in der letzten Zeit ein bisschen runtergegangen, waren wohl ein paar Gewinnmitnahmen. Also fundamental erklären kann ich es nicht. Also da ist es 91, also über 91 Euro.
Heißt verdreifacht.
Wir waren aber auch schon bei über 100 Euro. Also wie gesagt, in letzter Zeit ist es 10%, 10 bis 15% runtergegangen. Die Gründe kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil also der Einbruch kam kurz nach den Quartalszahlen. Und obwohl Disney einen Rekordgewinn verkündigt hat und sogar die Analystenschätzung übertroffen hat, beim Gewinn, kam es zu diesem Kursverfall. Also ist es vielleicht nur so zu erklären, dass noch mehr erwartet worden ist. Aber ja, nichtsdestotrotz halte ich Disney immer noch für eine sehr spannende Geschichte. Ich habe jetzt gesagt, das sind jetzt ideale Einstiegskurse eigentlich bei Disney, weil ob man die Aktie nochmal so billig bekommt, bezweifle ich.
Mit den 39 Euro, als du sie gekauft hast, oder jetzt mit den 91?
Nee, jetzt bei 91 Euro. Darum halte ich auch weiterhin an dem Wert fest. Und das liegt auch nicht nur an Star Wars.
Sondern?
Das liegt auch an den großen Fernsehsendern, die Walt Disney in den USA hat. Da ist ja zum Beispiel ESPN dabei. Das ist, glaube ich, der weltweit größte Sportsender. Mit Einschaltquoten, Werbeeinnahmen, davon können unsere Sender, glaube ich, nur träumen. Dann die Freizeitparks, die wohl trotz horrender Eintrittspreise Rekordbesucherzahlen vermelden. Ich glaube, ich habe mal was gelesen, dass in den USA eine Tageskarte, und es ist vollkommen egal, ob für einen Erwachsenen oder für ein Kind, da wird der gleiche Preis verlangt, der liegt mittlerweile bei über 100 Dollar.
Was? Über 100
Ja.
Dollar pro Person?
Pro Person. Aber die Leute zahlen es.
Das ist schon heftig. Aber du hast natürlich auch hohe Kosten, wenn man sich jetzt zum Beispiel Euro Disney anguckt.
Aber ich glaube, Euro Disney, wenn ich es richtig weiß, wurde sogar abgestoßen. Also ist jetzt in Anführungszeichen selbstständig.
Hat aber den Namen ja trotzdem
Also
behalten.
den Namen, klar, den haben sie behalten. Aber ich glaube, aus dieser Geschichte ist also das Mutterunternehmen, zumindest in Anführungszeichen raus. Das könnte natürlich eine Tochtergesellschaft sein. Ganz genau bin ich da natürlich nicht drin. Aber da, nein, das weiß ich nicht. Da muss ich mich tatsächlich. Also Euro Disney ist richtig. Das ist so ein bisschen das kleine Problemchen, sage ich mal. Aber jetzt ist ja auch ein neuer Freizeitpark, wird im Moment gebaut in China, ich glaube in Shanghai. Das soll auch, glaube ich, von den Disney-Themenparks zumindest der bislang größte werden. Und da sage ich natürlich auch, also das hat natürlich Potenzial. Klar, im Moment China, jeder redet über China, dass da im Moment alles zusammenbricht, scheinbar. Ob
Das
das
wird sich auch wieder
stimmt,
ändern.
ob das stimmt, sei mal so dahingestellt, ja. Schon allein, wenn man sich überlegt, 1,3 Milliarden Menschen oder so, die momentan in China leben, kann man sagen, 1,3 Milliarden potenzielle Besucher für diesen Themenpark.
Ja, man sieht es ja auch an einem Beispiel
Also.
wie Alibaba. Da habe ich jetzt heute einen Artikel gelesen, wo sie dann kritisieren, dass die Zahlen ja viel zu gut sind und dass der Börsenkurs jetzt unter dem Einstandskurs wieder ist, nachdem er sich verdoppelt hatte. Und jetzt geht die Welt unter für die. Aber letztendlich, Alibaba hat ja eine Monopolstellung in China. Und die haben zum Beispiel den kompletten neuen Mission Impossible-Film finanziert. Der ist also komplett von chinesischen Geldgebern finanziert worden. Und da sieht man halt, was da noch für Potenzial ist. Nicht nur für China, sondern halt auch weltweit.
Ja, ist auch so ein Wert. Ja, habe ich mir zwar schon mal angeschaut, aber habe mich noch zu wenig damit beschäftigt.
Ja, aber
Ist
China ist ja immer
aber
so ein bisschen heikel, ne?
ja, natürlich. Das, ich sage immer, der große Vorteil an deutschen Unternehmen oder deutschen Aktien und an US-amerikanischen Aktien ist, dass man immer die Nachrichten im Blick hat und eigentlich ständig informiert wird über das Internet. Also
Informierst du dich täglich oder wöchentlich?
ich informiere mich, ja. Ja, täglich ist übertrieben.
Ja.
Also es ist nicht so, dass ich ständig mir mein Portfolio anschaue und die aktuellen Kurse anschaue oder jede Nachricht, die von irgendeinem Unternehmen rauskommt, gleich lesen muss. Man sollte so ein paar wichtige Daten im Blick haben. Dann reicht es, sage ich mal, das mache ich, wenn ich mich ungefähr einmal in der Woche in etwa mit meinem Portfolio zumindest mal eine Viertelstunde beschäftige.
Ja, das reicht doch völlig aus. Aber generell sollte man tatsächlich die Nachrichten immer so im Blick haben. Aber generell hat man das ja, wenn man regelmäßig Tagesschau oder sonst was guckt.
Genau.
Und NTV-App sollte man auf dem Smartphone haben. Da ist man ja bestens informiert
Ja.
dann. Oder?
Eben, dann sind ja noch die Filme, was ja, wie gesagt, nicht nur Star Wars ist. Man hat ja diesen Jahr auch noch Pixar gekauft, schon vor
Ja.
Jahren. Und Marvel, wo dann zum Beispiel die Avengers mit dabei sind.
Ach, das gehört
War
auch zu
jetzt ein ganz
Disney?
erfolgreicher. Das gehört auch zu Disney, ja. Wissen ganz viele, glaube ich, gar nicht.
Ich wusste es nicht. Ist mir jetzt neu.
Ja, und da ist ja jetzt der zweite Teil vom Avenger gelaufen in diesem Jahr. Auch ganz erfolgreich in den Kinos. Weltweit, glaube ich, 1,4 Milliarden Dollar, was der Film an den Kinokassen eingespielt hat. Und da kommt jetzt die ganzen Blu-ray-Verkauf, kommt da jetzt noch oben drauf. Und der Verkauf an Fernsehsender und alles. Aber da weiß ich nicht. Also ich glaube, was ich mal gelesen habe, ist tatsächlich, das meiste Geld verdienen die Unternehmen an der Kinokasse. Alles andere sind schöne Zusatzeinnahmen.
Das sind Peanuts.
Ja. Und ja, und wenn man sich jetzt anschaut, was Disney in den nächsten 2 Jahren in die Kinos bringen wird, da ist nicht nur Star Wars, da ist zum Beispiel nächstes Jahr kommt der Nachfolger von Findet Nemo, den sie interessanterweise Findet Dory
Echt?
genannt haben. Ja, da weiß man schon, wer diesmal verschwindet, scheinbar. Dann kommt, glaube ich, der zweite Teil von Alice im Wunderland. Da war der erste Teil auch, glaube ich, mit knapp 1 Milliarde sehr erfolgreich in den Kinokassen. Dann eben von Marvel, der nächste Captain America. Also.
Da kommt
In
einiges.
diesem Jahr noch, ein weiterer Pixar-Film. Der vierte Teil von Toy Story ist für 2017 angekündigt. Also, da wird schon noch viel Geld verdient, meiner Meinung nach.
Definitiv. Ist auch ein sehr spannender Wert. Also auch da kann man sich ja stundenlang mit beschäftigen und sich mal die ganzen Strukturen, die dahinter stehen, die du jetzt eben kurz angesprochen hast, anschauen. Und ich finde gerade, das ist an der aktiven Aktienanlage so spannend, meiner Meinung nach.
Ja.
Wenn ich mir jetzt deine Werte nochmal generell angucke, die Aktienwerte, da hast du sehr viele konservative Werte drin. Also Allianz, Bayer, Deutsche Post, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Verizon, Google. Das sind dann natürlich Sachen, die hast du dann ausgewählt wegen der Dividende oder ist es auch Trendfolge?
Nee, das ist buy and hold, dass ich dann sage, das ist eine Art Altersvorsorge für mich. Die lege ich in mein Portfolio, die lasse ich liegen, freue mich über die Dividende, die bezahlen. Und dann im Alter von, das male ich mir zumindest jetzt aus, im Alter von 55, 60 Jahren, werde ich die dann irgendwann verkaufen und meinen Ruhestand dann hoffentlich genießen können.
Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Kannst ja beim Privatier mal reinschauen, bei dem
Ja.
Blogger, wenn du den schon kennst.
Ja, kenne ich tatsächlich.
Ja, weil der hat ja mit 57 oder mit 56 ist er in Rente gegangen und der hatte seinen Vermögensaufbau ja auch genau so geplant, dass er sich dann zur Ruhe setzt und dann langsam entspart und seine Aktien dann verkauft.
Genau, so habe ich das auch vor. Also nicht alles auf einmal verkaufen, aber dann so nach und nach. Wenn man dann kann man ja sagen, okay, jetzt beginnt die schöne Zeit des Lebens, kann man sich mal eine etwas größere Reise vielleicht gönnen,
Da machst du eine
vielleicht etwas
Disney,
Geld.
Disney-Tour. Alle Disney-Parks
Vielleicht
auf der ganzen Welt.
alle Disney-Parks besuchen. Genau.
Ey, das ist doch ein cooles Ziel. So mit 57, da ist man auch noch zu Fuß ganz gut unterwegs und da sollte das dann funktionieren.
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ist auf jeden Fall immer eine Überlegung wert, das mal
Ja, und
in
Disney hat es
Angriff
ja
zu
auch
nehmen,
selber
ja.
finanziert, ne?
Genau,
Ja,
das können wir uns sagen.
das ist eine coole
Ja.
Sache.
Ich sag mittlerweile sogar ganz interessanterweise, weil ich mir natürlich auch den neuen Star Wars-Film anschauen will, der jetzt im Dezember rauskommt. Ich sage, eigentlich muss ich gar nichts für den Film bezahlen, weil was mir Disney an Dividende bezahlt hat, damit ist die Kinokarte abgegolten.
Zahlen die so viel Dividende?
Ja, Disney jetzt nicht so viel, aber also jetzt machen sie, glaube ich, eine halbjährliche, also ich muss kurz überlegen, ich glaube, eine jährliche Dividende von 1,25 Dollar, glaube ich, ist es in etwa.
Das ist überschaubar.
Also, es ist überschaubar, aber immerhin.
Dafür
Das
steigt
sind
ja
bei meinen,
der Wert.
genau, der Wert. Das sind bei meinen 35 Aktien, waren es umgerechnet, glaube ich, knapp 30 Euro, aber für 30 Euro kann man sich trotzdem einen schönen Kinoabend machen.
Das stimmt, mit Popcorn.
Mit Popcorn. Genau.
Sehr cool. Dann lass uns mal auf deine Fonds zu sprechen kommen, weil du hast eine Unmenge an Fonds, an Aktienfonds, an Anleihenfonds. Es ist sehr spannend. Ich habe mir die jetzt auch etwas genauer angeguckt und da würde ich jetzt gerne auch nochmal mit dir drüber sprechen, was da so die Grundidee war, warum du die gekauft hast. Wenn ich jetzt mit einem Blick drauf gucke, habe ich 8, 9 DWS-Fonds. Wie kommt's?
Ja, das jetzt könnte man sagen, tatsächlich der klassische Anlagefehler,
Ja.
auf den Bankberater vertraut.
Hast du das?
Ja, muss ich eigentlich mit einem Ja beantworten, ja.
Trotz der Tatsache, dass du jetzt seit 19 Jahren anlegst, 18 Jahren?
Ja, vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, aber
Ich stelle die Frage deswegen, weil das sehr, sehr vielen Leuten so geht. Und mir ging es ja persönlich auch so. Ich habe ja auch auf den Bankberater oder Bankverkäufer gehört und bin damit gnadenlos auf die Schnauze gefallen. Und deswegen finde ich es einfach gut, wenn man sich darüber unterhält, dass man dieses Wissen auch nochmal weitergibt. Wie kann man das Ganze günstiger machen? Wie kann man versuchen, das auch ein bisschen kleiner zu halten?
Also ja, es ist vielleicht tatsächlich der Fehler, dass man sagt, dass man da zu blind vertraut. Ich habe das allerdings mit der für mich im Hinterkopf Sicherheit gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich habe trotzdem die Möglichkeit, das wieder zu verkaufen, würde dann natürlich eine Art Lehrgeld bezahlen, die durch die Kosten in Anführungszeichen dann entstanden sind,
Ja.
aber trotzdem mit der Sicherheit, ja, das Geld ist ja jetzt nicht irgendwo in einer Versicherung drin oder sonst wo ich nicht rankomme, sondern ich komme an das Geld ran.
Das stimmt. Lass uns mal kurz über zwei DWS-Fonds sprechen, die ich rausgesucht habe. Zum einen ist es DWS Top Dividende, den habe ich auch in meinem Portfolio. Der ist sehr gut bewertet, läuft eigentlich seit Jahren gut, hat dann mal zwischendurch so eine Schwächephase, aber generell ist der allein schon von der Ausschüttung echt gut. Warum hast du dich für den entschieden?
Eben auch durch die Dividendenstrategie, dass ich einfach gesagt habe, okay, da sind so viele Titel drin, die kann ich gar nicht alle als Einzelwert kaufen. Und da kriegt man eigentlich gute Mischung dann rein.
Definitiv. Ein anderes Beispiel, DWS Convertibles. Das sind Wandelanleihen. Der Fonds hat eine Fondsnote an der Euro, das ist eine 5. Der hat auch keine vernünftige Performance jetzt abgeliefert. Warum findet sich sowas in deinem Portfolio wieder?
Also ich bin mit dem Wunsch eben hingegangen, noch zusätzlich zu diversifizieren zu meiner aktiven Aktienanlage. Und in Anführungszeichen habe ich da um es nochmal zu wiederholen, wahrscheinlich den Fehler begangen, mich zu blind auf meinen Berater zu verlassen.
Ja.
Und dann kam halt auch so ein Fonds dann dabei raus.
Warum hast du dich nicht darum gekümmert, in ETFs zu investieren? Weil du sparst ja letztendlich viel Geld damit, ne? Wenn ich mir so die jährlichen Kosten angucke. Also der Convertibles hat jetzt Kosten von, das muss ich mal nachgucken, 0,85, das geht. Aber du hast einen Ausgabeausschlag von 3% und du hast eine Performance in den letzten 5 Jahren von 7%. Da fängst du jetzt zum Beispiel nicht mal die Inflation mit auf. Und ja, also wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, du hast, glaube ich, 16 oder 17 Fonds in deinem Portfolio. Und alle haben eine relativ hohe jährliche Gebühr. Und wenn ich jetzt das gleiche in ETFs hätte, würde ich natürlich sehr, sehr viel Geld sparen. Und deswegen frage ich hier natürlich nach.
Ja, muss ich jetzt offen zugeben, bestimmt ein Fehler von mir.
Ja.
Dass ich mich da zu wenig damit beschäftige. Komischerweise, wenn du zu einem Berater gehst und willst ETFs, wird sofort immer abgeblockt.
Ja, warum wohl? Der verdient daran ja auch nichts. Gar nichts verdient er.
Wird immer gesagt, ja, ETFs und so weiter, da gibt es ja Besseres.
Ja.
Da gibt es ja auch aktiv gemanagte Fonds, kommt dann immer das Argument, die besser sind als ETFs.
Ja.
Dann sage ich, ja, bestimmt, aber die 5%, die dann besser sind, muss man erstmal finden.
Definitiv. Hast du gestern meinen Newsletter bekommen?
Habe ich jetzt nur überflogen.
Da habe ich ja den Finanzbegriff der Woche, Total Expense Ratio, also TER. Und da habe ich auch am Ende den Spruch gebracht, wenn du mal bei deinem Bankberater sitzt, dann musst du ihm sagen, du möchtest eine TER von 0,5 und gar keinen Ausgabeausschlag. Und dann machst du von seinem Gesicht mal ein Foto. Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil das wird keiner von sich aus erwähnen. Weder bei der Deutschen Bank noch bei der Sparkasse noch sonst wo.
Interessanterweise hört man dann zum Beispiel bei meinem letzten Gespräch bei der Sparkasse dann auch so, da dieses, ja, an dem Ausgabeausschlag, da könne man ja was machen.
Echt? Das hat mir noch keiner gesagt. Echt?
Ja.
Das ist ja nett.
Ja.
Da hättest du mal sagen sollen, ja, ich gehe ins Internet und kaufe bei so einer Depotbank das ohne Ausgabeaufschlag, den gleichen Fonds.
Mhm.
Gibt es ja auch die Möglichkeit.
Das gibt es auch, ja.
Ja. Das Problem ist, dass viele das eben nicht wissen, dass man heutzutage überhaupt keinen Ausgabeaufschlag mehr zahlen müsste, wenn man sich denn drum kümmert. Du hast ja sowohl DK als auch DWS drin und dann noch ein paar andere. Auch bunt gemischt, du hast ja auch Asian Small und Midcap Fonds drin, Emerging Markets, Top Dividend, Global Agribusiness, auch ein spannender Fonds, ne? Emerging Markets, Corporate Bonds, also du hast echt eine sehr, sehr breite Mischung, aber diese sehr, sehr breite Mischung kostet natürlich viel Geld, die du mit ETFs halt noch breiter streuen könntest und
zahlen müsstest. Genau, da müsste ich eigentlich reagieren und aktiv werden.
Torben hat es gemacht, nachdem ich mit ihm darüber gesprochen habe.
Ja, vielleicht ist das für mich jetzt auch der Ausschlagpunkt.
Ja, ich kann dir nur den Tipp geben, mach dir mal an einem Tag eine Liste, schreib dir überall die Ausgabeaufschläge auf und die jährlichen Kosten. Also man muss dann wirklich auf die Anbieterseite gehen, weil wenn man das zum Beispiel über finanzen.net macht, da stehen nicht alle Kosten. Also es gibt ja noch versteckte Kosten wie so eine Lagergebühr, die hat man dann teilweise. Da muss man echt höllisch aufpassen. Und dann machst du dir eine Liste von allen Fonds und rechnest dir mal die Kosten zusammen. Und machst dann ein kleines ETF-Portfolio, rechnest dir da mal die Kosten zusammen und du hast nur noch einen Bruchteil dessen, was du jetzt mit den Fonds hast. Und das lohnt sich definitiv, da mal 2-3 Stunden zu investieren.
Ja, werde ich auch tun. Aber was würdest du mir für einen Tipp geben, an welche Bank oder an welche Bank ich mich dann wenden müsste, um zum Beispiel dann so ein ETF-Portfolio mir vernünftig aufbauen zu können, wo ich dann regelmäßig Geld einzahle? Einen Sparvertrag?
Einen Sparplan meinst du, einen monatlichen?
Ein Sparplan, ja.
Ja.
Das ist mir jetzt entfallen. Ein Sparplan eben über so eine ETF-Geschichte machen kann.
Das kannst du grundsätzlich bei jeder Direktbank. Also ich bin ja bei MaxBlue, habe da auch meinen Sparplan, bespare DBX-Trackers, ETFs und Comstage ETFs kostenlos. Man kann das aber auch bei Indiba machen. Da kann man quartalsweise dann, glaube ich, auch kostenlos sparen. Und noch bei einigen anderen. Also da hast du dann die freie Möglichkeit, dir was zusammenzustellen. Und generell kann ich dir da nur den Tipp geben, halte dein ETF-Portfolio so einfach wie möglich. Also es reicht grundsätzlich, wirklich in zwei ETFs zu investieren. Das ist einmal ein MSCI World, der hat ja über 1500 Werte. Da bist du sehr, sehr breit gestreut und die Kosten sind da, ich glaube, bei dem ComStage auch sehr, sehr klein mit 0,2% im Jahr. Ausgabeaufschlag hast du keinen. Und das zweite ETF, das sind die Emerging Markets, wo du dann die BRIC-Staaten mit abdeckst, also Brasilien, Russland, Indien, China. Und damit bist du eigentlich mit 2300 Unternehmen perfekt aufgestellt. Die hast du wahrscheinlich jetzt auch durch dein Fonds-Depot, aber die Kosten sind halt zehnmal höher. Schätze ich jetzt mal, aber ich denke mal, das ist zehnmal höher. Und da würde ich einfach mal gucken, also Comdirect bietet das ja auch an, den Sparplan. Und ich meine, da sind die gleichen ETFs auch von ComStage kostenlos besparbar und die sind auch sehr günstig. Und ich bin sowohl beim Explore als auch bei Comdirect und ich kann beides eigentlich weiterempfehlen. DRB habe ich auch Erfahrung mit und auch da höre ich nur Gutes und habe auch selber gute Erfahrungen gemacht.
Okay.
Und du sparst viel Geld. Und darum geht es ja letztendlich, ne?
Darum geht's, genau.
Eine Frage habe ich aber noch, und zwar Grundbesitz Europa. Das ist auch so ein typischer Bankberaterfonds. Warum hast du dich für den entschieden?
Das war so ein, also das war tatsächlich ein bisschen meine Schuld, dass ich gesagt habe, okay, als zusätzliche Diversifikation, ja, vielleicht so ein offener Immobilienfonds nicht schlecht. Ich habe mir tatsächlich auch mal einen geschlossenen Fonds angeschaut, davon dann aber letztendlich dann doch die Finger gelassen.
Ja, die sind nicht ohne die Dinger.
Ja, weil es hat sich zwar interessant angehört, aber ja, ich müsste jetzt auch mal nachschauen, wie da dieser Anbieter, der scheint zwar schon relativ erfolgreich zu sein, und man liest auch nicht viel über den Anbieter, was meistens ein gutes Zeichen ist. Also das ist sowohl so eine Geschichte, wo hauptsächlich Immobilien in den USA gekauft werden, und zwar nicht irgendwo auf dem Land oder so, sondern tatsächlich in Großstädten. Und die werden dann in Anführungszeichen renoviert, hergerichtet und dann wieder verkauft. Aber die Kosten haben mich dann ein bisschen abgeschreckt. Und man hätte einen Haufen Geld in die Hand nehmen müssen. Ich glaube, Mindestbeteiligung war $30.000 oder sowas. Und
Nee,
dann habe ich
also.
gesagt, das ist mir zu viel Geld auf einmal.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Aber für die Hörer mal generell, also Grundbesitz Europa ist ja ein Immobilienfonds, ein offener Immobilienfonds, wie Tobias das eben auch schon erwähnt hat. Und da ist es so, ich investiere, krieg, ich weiß gar nicht wie viel Prozent, 2, 3%, viel mehr ist es nicht. Und hab ein Jahr Haltefrist und Kündigungsfrist. Das heißt, wenn ich heute kündige, kriege ich das Geld erst nächstes Jahr im September. Und das ist immer ein Problem bei diesen Fonds. Und deswegen setze ich zum Beispiel auf Immobilien-ETFs. Man kann
Ja,
natürlich auch Immobilienaktien
wieder,
nehmen.
genau. Schlägt ETF wieder. Den aktiv gemacht.
Ja, du bist auf jeden Fall flexibler und da steckt auch sehr, sehr viel drin, also sehr breit diversifiziert und bei dem Grundbesitz Europa, das ist ein relativ starres Gebilde. Ja. Lass uns mal von den Fonds ein bisschen weggehen. Ich hoffe, du hast da ein bisschen
Okay.
was mitgenommen. Ich finde, es ist ein
Auf
sehr,
jeden
sehr
Fall.
spannendes
Also
Thema.
ich merke, ich muss was tun, ich muss ein paar raushauen. Ich muss ein bisschen umschichten.
Ein bisschen Geld sparen, dass du dann in bessere
Und ein bisschen
Aktien
Geld
investieren
sparen, genau.
kannst, ne?
Ja.
Wie handhabst du das denn mit dem Thema Tages- und Festgeld? Hast du dir da auch eine Basis aufgebaut?
Ja, da gehe ich nach dem Motto, das habe ich auch mal irgendwann gelesen und seitdem, also vor 5 Jahren oder so, seitdem halte ich mich da dran, habe mich auch schon vorher dann gehalten, unbewusst, dass man ungefähr das Dreifache seines Nettoeinkommens sollte man halten. Auf dem Tagesgeldkonto gar nicht so sehr auf die Zinsen schauen, weil die sind ja eh im Keller. Aber dass man flüssig bleibt, dass man unvorhergesehene Ausgaben, dass man die leicht stemmen kann, war jetzt auch vor ein paar Monaten, da war eine relativ große Autoreparatur bei mir angestanden, waren dann auf einem Schlag, waren das fast 900 Euro und konnte ich damit natürlich abfangen.
Ja, ist ja
War zwar
wichtig.
ärgerlich, Aber
Ja, aber das sage ich ja auch immer, das Dreifache des Nettogehalts solltest du auf jeden Fall dann auf dem Tagesgeldkonto haben. Aber natürlich abhängig davon, wie viel Ausgaben du generell hast, hast du ein Auto, hast du eine eigene Wohnung, da musst du natürlich dann noch mehr zurücklegen. Oder wenn du ein eigenes Haus hast, da brauchst du für Reparaturkosten natürlich auch einen bestimmten Prozentsatz des Hauswerts als Rücklage, damit du Reparaturen dann umsetzen kannst, ohne einen Kredit aufzunehmen.
ja.
Wichtiger Punkt. Nutzt du denn dein Smartphone oder dein Tablet für deine Bankgeschäfte?
Eigentlich ausschließlich.
Ausschließlich, nicht den Computer.
Ausschließlich, ja. Ich besitze zwar noch einen Laptop, aber ich bin wirklich ein geborener Tablet-User, würde ich mal sagen. Ich komme damit so gut zurecht, erledige damit auch mein Online-Banking und das schaffe ich damit wahrscheinlich doppelt so schnell wie mit der Maus und am klassischen Computer, möchte ich jetzt mal sagen.
Das ist aber eine geile Aussage, weil ich weiß nicht, ob du meinen Artikel gelesen hast, zum Thema Banken der Zukunft. Da ist es ja so, dass nur sehr, sehr wenige ihre Bankgeschäfte über Apps oder teilweise auch über Online-Banking machen.
Ja, das ich kriege das auch so ein bisschen mit, beispielsweise im Kollegenkreis oder auch im Freundeskreis, dass viele einfach sagen, ach nee, vom Online-Banking, da lasse ich die Finger. Das ist zu unsicher. Ich habe da schon mal gehört, da ist er mal das Konto von jemandem gehackt worden oder irgendwie. Und dann wird überhaupt nicht weiter recherchiert oder hinterfragt, ja, warum kann das denn so sein? Oder wie kann das? Und dass das eigentlich eine relativ ge sichere Geschichte ist mittlerweile. Und ich fand schon immer eine relativ sichere Geschichte. Auch wo es damals noch diese TAN-Listen gegeben hat,
Gibt's ja
gab
immer
es ja immer
noch.
diesen Betrugsbuch. Die gibt es auch noch, ja. Aber ich bin zum Beispiel auch auf SMS-TAN umgestiegen, weil ich dann auch gesagt habe, okay, das ist noch mal ein Stückchen sicherer.
Ja, da hast du absolut recht. Du hast das Thema Meinung anderer
TAN-Listen.
eben angesprochen. Du hast mir auch im Vorfeld geschrieben, dass du seit einem Jahr einen Haushaltsplan führst. Wie hat sich denn dein Ausgabeverhalten seitdem verändert? Welche Feststellungen hast du denn seitdem gemacht?
Auch da muss ich sagen, dass ich, glaube ich, gar nicht so viel verändert habe. Also was weniger geworden ist, sind so ein bisschen die Spontankäufe. Wo man einen ganz einfach mal gesagt hat, ach, ich esse jetzt mal auswärts, holt sich schnell mal den Döner an der nächsten Imbissbude oder geht mal zum Chinesen oder zum Griechen oder einfach so zum Essen. Und auch wenn man unterwegs ist in der Fußgängerzone, dass man sich da mal ein neues T-Shirt, da eine neue Jeans und daheim stellt man fest, hätte ich gar nicht so sehr gebraucht. Das ist weniger geworden, diese Spontankäufe, weil man sich ja die Aufgabe stellt, man muss, wenn man eine Ausgabe macht, muss man die dann eintragen. Und das diszipliniert ein bisschen.
Ja, ich kenne das, ich mache das ja auch.
Ja, mir ist es aber tatsächlich mal jetzt auch kürzlich erst passiert, dass in meinem Freundeskreis, also ich habe es noch nicht mal erzählt, aber die haben das mitbekommen. Da war ich interessanterweise auf einem Wochenendeausflug in Regensburg, weil einer von meinen Freunden da im Moment beruflich also der war jetzt für ein halbes Jahr in Regensburg und ist jetzt nochmal für 4 Wochen in Regensburg. Und da haben wir den für ein Wochenende besucht. Und okay, da waren wir dann auch essen. Das gehört dann irgendwo dazu. Wenn ich Urlaub habe, dann gehe ich essen, dann gönne ich mir das auch. Da gucke ich auch weniger auf die Kosten. Aber ich habe die Kosten hinterher eingetragen. Ich hab dann mein Tablet rausgezogen, weil über das führe ich das Haushaltsbuch. Habe dann den Betrag eingegeben und dann haben die es gemerkt, haben gefragt, was machst du denn da? Und dann habe ich gesagt, ich führe Haushaltsbuch. Das konnten die überhaupt nicht nachvollziehen. Und selbst jetzt muss ich mir manchmal noch immer mal einen Spruch anhören. Ja, du führst Haushaltsbuch, wie kommst du denn auf sowas? Ich sage dann immer eigentlich ganz einfach, ja, ich möchte meine Ausgaben im Überblick haben und auch auf der anderen Seite meine Einnahmen. Dann kam zum Beispiel die Aussage, ja, Einnahmen sind ja überschaubar. Da hat man ja nur in Anführungszeichen eine Einnahme. Hab ich mir nur im Stillen gedacht, ah, stimmt nicht ganz. Die Dividenden, die ich kassiere, sind auch eine Einnahme. Ist halt eine passive Einnahme.
Genau. Aber das heißt übersetzt, in deinem Freundeskreis legt keiner großartig an.
Ich weiß es nicht sicher, aber nee, ich glaube nicht. Also da ist, ich glaube, die gehen tatsächlich auch zu locker an das Thema Geld ran. Die sagen, Geld ist da, um es auszugeben.
Das kenne ich.
Was soll ich sparen? Ich lebe jetzt und nicht später. Ja, ganz schwieriges Thema.
Das heißt, du sprichst da auch nicht drüber, dass du jetzt anlegst.
Also ich verheimliche es nicht.
Ja.
So dürfen wir das nicht sehen, aber ich spreche es jetzt auch nicht direkt an. Also ich lenke das Gespräch jetzt nicht in die Richtung. Auf der anderen Seite höre ich aber immer sehr interessiert zu, wenn andere zum Beispiel über das Thema anfangen und ihre Sicht der Dinge, sage ich jetzt mal, darlegen. Da kommen schon manchmal die interessantesten Aussagen.
Ja, das sind ja meistens dann so Vorbehalte von Leuten, die keine Ahnung haben. Das
Ja.
habe ich auch immer wieder.
Ja.
Das ärgert einen dann auch. Auch
Ist
ich führe da
vielleicht.
schon spannende Diskussionen immer mit Kollegen, mit Freunden und die sehen es halt nicht so ganz ein.
Ja. Nee, ich sage dann auch zum Beispiel beim Thema Haushaltsbuch, sage ich, bei jedem Verein. Und jetzt zum Beispiel, ich bin auch Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und da haben wir natürlich auch den Feuerwehrverein dann. Ist auch, da habe ich da das Beispiel gebracht. Unser Verein muss doch auch die Einnahmen und Ausgaben, muss genau Buch darüber geführt werden. Und da darf ja auch, in Anführungszeichen, nicht so einfach was ausgegeben werden. Scheint es niemand zu interessieren, was ich nur bedingt nachvollziehen kann.
Dann lass uns doch mal zur letzten Frage kommen. Das schließt nämlich direkt da an diese finanzielle Geschichte. Was hältst du denn von Finanzblogs, um sich den Themen Geldbörse, Rente und Versicherung zu nähern? Auch jetzt gerade für Leute, die bisher keine Lust hatten, sich darum zu kümmern.
Ja, ist auch schwierig. Also ich persönlich finde diese Finanzblogs natürlich sehr interessant. Aber ich glaube jetzt auf der anderen Seite auch nicht, dass ich unbedingt die Leute, die sich damit nicht beschäftigen, mit dem Thema Geld und Finanzen allgemein, dass die gerade auf solchen Blogs sich dann informieren. Die gehen dann in Anführungszeichen lieber zum Bankberater.
Schließt sich jetzt der Kreis.
Ja.
Und was mit
So.
Podcasts?
Bitte?
Was ist mit Podcasts? Würden Leute sich eher Podcasts anhören?
Es geht ja, ist auch schwierig. Glaube ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das schreckt schon so sehr ab, wenn du dann so einen Podcast siehst und siehst dann vielleicht die Länge, dass dann so eine Folge vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde dauert,
Ja,
dass dann
oder
viele
noch
sagen,
länger.
um Gottes Willen, da kann ich ja was ganz anderes machen in der Zeit.
Ja, aber du wirst lachen. Also ich bekomme ja sehr, sehr viel Feedback jetzt auch zum Thema Podcast, per E-Mail, auf Facebook oder in den Kommentaren. Und da ist es so, dass sehr, sehr viele Leute, die sich überhaupt noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, mir die Rückmeldung geben, sie hören es jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit oder jede Woche auf dem Weg zur Arbeit, nehmen viel mit und haben jetzt angefangen, sich ein ETF-Portfolio aufzubauen. Und das ist natürlich das beste Feedback, was man haben kann.
Okay.
Hätte ich nicht
Hey, ist,
gedacht.
ja, du hast da bestimmt mehr Einblick drüber, wer dich so anhört und deine Podcasts. Ich hätte jetzt vermutet, es sind mehr die Leute, die sich schon generell für Finanzen interessieren.
Nee, die gehören dazu, die kommentieren ja auch immer fleißig, aber daneben gibt es sehr, sehr viele Leute, die eher zufällig über iTunes dann auf meinen Podcast stoßen.
Okay. Na, hätte ich nicht gedacht. Okay, auch gut zu wissen.
Ja. Ja, ist eine spannende Sache und ich nehme da ja auch immer jeden Monat was Neues mit, was man dann auch machen kann und gerade so eine Leserinterviews, wie wir es jetzt machen, das ist dann nochmal was komplett anderes und auch auf eine gewisse Art und Weise auch persönlicher. Lass uns zum Abschluss nochmal Wordshuffle spielen. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein, kann ein bisschen länger sein.
Okay.
Ich fange an mit dem Begriff Haushalts-App.
Ja, sehr sinnvolles Tool, womit ich mein Haushaltsbuch innerhalb von 2 Minuten täglich erledigt habe.
Welche App nutzt du da? Hast du da einen Tipp?
Money Control.
Ist das kostenlos?
Die Grundversion ist kostenlos, aber man kann dann, glaube ich, nur 10 Einträge pro Monat machen und dann muss man. Kostet 2 Euro, glaube ich, wenn man unendlich Einträge
Ja
machen
gut,
will. Also
das ist nicht.
das habe ich mir geleistet, die 2 Euro. Weil man hat auch eine schöne grafische Übersicht dabei. Man kann sich die einzelnen Posten anschauen, sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben. Man kann sich die Tagesübersicht anschauen. Also, wenn man sich damit mal eine halbe Stunde, sagen wir, beschäftigt, dann weiß man, wie man das zu steuern hat. Und dann geht es einem in Fleisch und Blut über.
Ist
Also
aber nur
bei
für
mir zum
iOS,
Glück.
ne?
Ah, nee, es gibt es, glaube ich, auch für Android und sogar für Windows Phone.
Oha.
Ja, habe ich auch bei Windows Phone schon gesehen. Ja.
Ja, ich werde es auf jeden Fall in die Shownotes packen.
Okay.
Franken ist der nächste Begriff.
Guter Wein. Nette Leute, trotzdem.
Trotz des Weines oder weswegen?
Nee, trotz der nicht gerade ausgeprägten finanziellen Bildung, möchte ich jetzt mal sagen. Also, wenn ich jetzt meinen Freundeskreis so
Ja.
zugrunde lege.
Ist bei mir aber genauso, also ist nicht anders. Rockmusik ist der nächste Begriff.
Ich höre generell viel Musik, aber ich tue mich jetzt nicht, sage ich mal, nur auf ein Gebiet spezialisieren. Also, Rockmusik ist gut, ja, höre ich auch. Aber auch mal sowas wie klassische Stücke zum Beispiel auch mal. Wirklich ganz gern. Auf der anderen Seite zum Beispiel kann ich nicht nachvollziehen, wie man zum Beispiel für ein AC/DC-Konzert 100 Euro ausgeben
Das
kann.
kann ich auch nicht nachvollziehen.
Aber machen trotzdem sehr viele Leute.
Ja, das machen viel mehr Leute als jetzt einen ETF-Sparplan zu
Ja.
machen. Und das ist bedenklich.
Okay.
Star Wars ist der nächste Begriff.
Möge die Macht mit dir sein.
Sehr schön. Freiwillige Feuerwehr.
Sehr sinnvolle Einrichtung, um sich ehrenamtlich zu betätigen. Ich kann jedem empfehlen, mal bei seiner örtlichen Feuerwehr vorbeizuschauen, sich mal unverbindlich anzuschauen, was die so machen. Und dann kann man sich entscheiden, da entweder mitzumachen oder tatsächlich auch passiv zu unterstützen. Das geht natürlich auch.
Letzter Begriff, Baseball.
Ich hoffe, die Cubs gewinnen mal die World Series.
Das heißt, du bist ein Baseball-Fan aus den USA, MLB.
Richtig.
Schon seit Jahren oder eher seit kurzem?
Ja, tatsächlich schon seit Jahren. Als ich 2000 in den USA war, habe ich mir auch in New York zwei Spiele angeschaut. Eins von den Mets, eins von den Yankees. Sehr tolles Erlebnis, auch wenn die Tickets nicht gerade billig waren, aber für mich war es das wert.
Sehr schön. Schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, Tobias, für das sehr interessante und abwechslungsreiche Interview. Es war für mich auch mal was anderes. Und ja, herzlichen Dank dafür.
Ich bedanke mich.